Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Folge 15, Staffel 1, musste machen, alles um den Amateurfußball. Und da geht's sowohl um das, was in der Kabine passiert, vorm Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels. Wir können uns nur bedanken dafür, dass ihr weiter diesen Nischen-Podcast, also wir müssen uns nicht mal reinziehen, wie bekloppt wir eigentlich sind. Wir machen Amateurfußball und das nur für unser schönes kleines Land Sachsen-Anhalt. Haben also quasi gar keine Chance, Millionenseller zu werden, aber doch. Weil nämlich ihr uns zahlreich verbreitet, bitte macht das weiter. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich natürlich auch immer vom Star dieses Podcastes und das ist Danny. Das ist Danny Piele, Amateurfußballlegende und hier Mitpodcaster, absolutes Naturtalent. Und es war ein riesengroßer Wunsch, dass wir endlich mal auch einen Schiedsrichter hier haben. Erik Weißbach ist hier. Hallo Erik.
Moin.
Was ich mich frage. Aber das hast du organisiert. Wir reden ja über Amateurfußball und holen den absoluten Profi hier rein. Richtig geil. Das wird ein richtiger, schöner Qualitätsabfall zu uns beiden sein, Erik. Viel Erfolg, kein Druck. Du schaffst das. 27 Jahre. Du bist aus Leipzig gekommen, aber angeblich wohnst du in Halle, habe ich im DFB-Spieler-Profil gelesen.
Das ja, stimmt. Ist quasi...
Ist eins oder was mittlerweile?
Nein, ist meine Heimat, kann man fast schon sagen. Da bin ich groß geworden.
In Halle?
Ja, da... meine ersten Schritte generell im Fußball gemacht, auch auf Schiri-Laufbahn und bin dann irgendwann beruflich beziehungsweise aus Studiengründen dann nach Leipzig gezogen. Und
was studierst du?
Ich bin zum Glück schon fertig, ansonsten würden, glaube ich, meine Eltern mir die Ohren langziehen.
Warum?
Na, mit 27,
glaube ich. Du wärst im Trend.
Ja, so Langzeitgebühren wären auf jeden Fall dann schon fällig. Ich habe ganz klassisch mich in die Betriebswirtschaft so ein bisschen verirrt. Sowohl im Bachelor als auch im Master und bin mittlerweile bei einer Unternehmensberatung tätig, Teilzeit, damit man das alles miteinander gut vereinbaren kann.
Weil du natürlich am Wochenende auf den Fußballplätzen dieser Welt unterwegs bist, du hast relativ schnell so eine Karriere gemacht. Wir haben das mal nachgeguckt, relativ fast nur einstellige Juniorenspiele, unterklassigere Spiele. Zumindest habe ich das in diesem einen Profil gelesen. Und dann aber zack, ab, gleich rein in die dritte Liga. Und wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, waren es 18 oder 19 Spiele, die du da jetzt schon gemacht hast.
Ja.
Dritte Liga. Das bedeutet, du bist ein Profi, oder? Gilt das als Profi,
Na, es wird, glaube ich, immer so ein Stück weit assoziiert damit, weil das ja die erste Profiliga auch ein Stück weit ist. Aber wir können uns natürlich als Schiedsrichter nicht auf diese eine Stütze irgendwie zu 100% stützen. Das funktioniert nicht, weil die dritte Liga ist in Summe auch nur eine Entwicklungsliga. Das ist jetzt keine Liga, wo man jetzt, keine Ahnung, wie die Bundesliga-Schiedsrichter für, ich sage jetzt mal, 10 Jahre verweilt, sondern es ist eine Liga, wo man sich entwickeln soll, wo man sich auch für die zweite und erste Liga möglicherweise perspektivisch empfehlen soll. Und wenn irgendwann vielleicht die Entwicklung nicht mehr so stattfindet, wie man es vielleicht erwartet hat, oder wenn halt die Leistungen nicht mehr passen, dann ist halt irgendwann da zu Ende. Und dann muss man hoffentlich vorher vielleicht schon mal für ein zweites Standbein irgendwie gesorgt haben, beziehungsweise das die ganze Zeit auch parallel betrieben haben.
Du kannst so unfassbar geil nüchtern antworten. Irgendwie, weil wenn man dich so sieht und auch so wie du lachst, wie ihr beide auch schon, als die Mikros noch nicht an waren und die Kameras auch nicht, so über Bier trinken gesprochen habt oder sowas, könnte man über dich locker an irgendeiner coolen, hippen Bar in Leipzig, würde man auch stolpern über dich und würde wahrscheinlich sagen, hey du, komm, lass uns mal zusammen eintrinken. Aber um Schiedsrichter zu sein, muss man ja scheinbar doch so ein bisschen besonders sein. Vielleicht kriegst du das raus, Danny, willst du mal... Ich habe mich bis jetzt getrennt voneinander, weil du ja gesagt hast, Schiedsrichter sind nicht so sein Ding. Jetzt sitzt ihr so eng nebeneinander. Ich habe mich total gefreut auf den Tag. Fangen wir an.
Na, ich frage mich halt immer, was passiert in einem Jugendbereich eines Menschen, der eine Affinität für Fußball hat? Das ist überhaupt nicht despektiert. Ich habe eine Affinität für Fußball. Du hast selber gesagt, du hast Fußball gespielt. Mhm. Also welcher Schalter wird dann im Kopf umgelegt? Ich will jetzt Schiedsrichter werden. Das kann ich halt nicht verstehen, weil jeder, der das ja betreibt, ob Schiedsrichter, Betreuer, Trainer oder Fußball, liebt dieses Spiel. Mhm. Und da ist das Optimum eines Fußballers ja Fußball zu spielen. Mhm. Deswegen frage ich mich, was ist bei dir passiert, dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich richtig geil Bock, Ich will Schiedsrichter werden.
Also hast du jetzt wirklich gerade freundlich, was ist bei dir schiefgelaufen jetzt?
Warst du gerade dabei?
So wie so ein Check, sag ich das schon so.
Oder Erik?
Aber das Schöne war, ich habe das nach dem dritten gesprochenen Wort, habe ich den Subtext schon erkannt, aber dachte mir so, mal sehen, wie war das noch
galant
formuliert.
Ich habe bei Stefan gelernt oder von Stefan gelernt, man muss gewisse Sachen halt anmoderieren, eine kleine Blase schaffen und dann reinpieken.
Ja. Ja, die Frage ist natürlich durchaus gerechtfertigt, weil ich meine, man ist nicht von der Hand zu weisen, dass man als Schiedsrichter vielleicht auch ein Stück weit so masochistisch veranlagt ist. Ne, ich meine, am Ende, man hat ja immer 11 Leute, die für einen sind, und man hat ja immer 11 Leute in der Regel, die gegen einen sind, plus vielleicht immer Zuschauer und Staff, was weiß ich nicht, was da alles so hinten dran hängt. Das heißt, man kann es ja erstmal grundsätzlich nie jedem recht machen. Aber ich habe irgendwann kam bei mir so der Gedanke auf, ich fand die Tätigkeit als Schiedsrichter, als ich dann selber quasi in dem Spiel auch mal war, dachte ich mir so, Mensch, das ist eigentlich total spannend, Entscheidungen im Spiel treffen zu müssen. Und die vielleicht auch mit einer gewissen Fähigkeit des Verkaufens begründen zu müssen. Und ich war vielleicht als Spieler auch nicht der ganz Einfachste. Ich glaube, das kann man vielleicht auch so mit Selbstbewusstsein sagen, dass ich vielleicht auch immer so ein bisschen die Argumentationsschiene und auch vielleicht mal ein bisschen lauter gegenüber dem Schiedsrichter geworden bin.
Argumentationsschiene ist eine schöne Formulierung für Anpöbeln.
Ja.
Das ist ganz schön geil. Schreibst du in den Spielbericht, wenn du auf so einen Pile triffst, er hatte eine gute Argumentationsschiene, was schreibst du rein, das ist der Pöbeljochen.
Was ist denn los? War vielleicht schon ein bisschen anders nochmal formuliert, aber so kann man das ungefähr
Argumentationsschiene
sagen.
Argumentationsschiene, was will ihr zwei euch anflauschen? Ich könnte mich
tot machen. Ab Minute 5 merkst du schon, wie sein Level ist.
Ich hatte auch eine komische Argumentationsschiene.
Und,
hast du rote Karten oder sowas gekriegt? Also damit man wissen.
Nee, okay. Das habe ich nicht bekommen. Irgendwann kam dann der Moment, dass ich mich dann in Halle für den Schiri-Lehrgang einfach eingeschrieben habe. Hab mir einen Verein gesucht, der damals irgendwie bei mir ums Eck war. Weil es braucht ja jeder Verein, muss ja quasi, stellt ja die Schiedsrichter mehr oder weniger. Das ist ja so ein Thema, was ja aktuell ja auch in aller Munde so ein bisschen ist. Und hab dann mich da, im Januar 2014 habe ich mich dann da hingehockt und hab dann da irgendwie an 3 Wochenenden da diesen Grundkurs absolviert. Und dann stand ich auch relativ schnell dann irgendwie das erste Mal dann als Schiedsrichter auf dem Feld. Und habe das eine ganze Zeit lang halt parallel laufen lassen. Dann habe ich mich, glaube ich, nach ungefähr nicht ganz einem Jahr Parallelgang ein bisschen am Knie verletzt, was einen Kontaktsport nicht mehr ermöglicht hat, zumindest temporär. Und habe dann gesagt, okay, ich glaube, jetzt ist es vielleicht Zeit, alles auf diese Schiene zu setzen. Weil ich meine, in der Schiedsrichterei spielt halt Alter auch eine große Rolle. Und seitdem bin ich jetzt diesem wundervollen Hobby treu geblieben. Und wenn es irgendwann nicht mehr ist, dann kann ich immer noch sagen, ich hole meine alten Fußballschuhe aus dem Schrank und kann wieder gegen die Pille treten. So.
Als du da saßt, also Fußballer, gerade die mit Argumentationsschiene, die denken ja immer meistens, ja, ich bin ja schon cool am Start, ich weiß alles. Wie viel musstest denn du oder wo hast denn du so Artikel gelesen, wo du gedacht hast, ach so, ist die Regel? Als du das angefangen hast zu lernen und diesen Kurs gemacht hast, hast du da öfter Aha-Effekte
ja,
gehabt?
Ja, total. So? Also eigentlich war mir in dem Moment bewusst, dass ich von dem Fußballspiel gar keine Ahnung hatte.
Das wäre das schön,
so.
Ey.
Aber das kann ich tatsächlich so sagen. Und da sehe ich auch noch ein absolutes Handlungsfeld bei uns im Verband generell als Ganzes. Also Regeländerungen gibt es ja gefühlt jede Saison, richtig?
Ja, mal mehr, mal weniger.
Und
ja.
Ich hatte auch behauptet, dass ich da relativ gut mich auskenne und ich musste mich tatsächlich auch schon von vielen Schiedsrichtern einfach aufschlauen lassen, dass die Regel beispielsweise, keine Ahnung, wenn ein Vorteil angezeigt wird, darf er den Freistoß nicht mehr zurücknehmen. Kam, keine Ahnung, wie lange ist das her? 3 Jahre, 4 Jahre? Ich habe sie für die Saison erst nur wieder neu gelernt. Und oder so eine Regel, es gab ja damals immer, da wo das Foul beginnt, muss es dann abgepfiffen werden, dann war es irgendwie aufgeweicht, da wo es dann aufhört, ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Regel ist, kannst du gar nicht sagen.
Ja, es ist unterschiedlich. Ich meine, bei einem Haltevergehen am Trikot zum Beispiel spielt es keine Rolle, wo es angefangen hat, sondern da tatsächlich, wo es dann endet. Und wenn dann der Verteidiger halt in dem Moment
im Strafraum ist wahrscheinlich
unklug ist, wenn das Trikot halt erst aufhört zu halten, wenn er schon im Strafraum ist, dann gibt es halt in dem Moment dann den Strafstoß.
Ach aber Quatsch, echt?
Aber für viele ist halt genau das ist ja das Problem, was dann ja auf den Spielfeldern ja zu Konflikten führt,
weil
einfach die Unwissenheit potenziert auf dem Feld rumrennt und damit meine ich Spieler, die vielleicht auch schon überregional aktiv waren, damit meine ich dann halt die Trainer und natürlich halt Zuschauer, aber in dem Moment klammere ich die Zuschauer halt mal aus, weil die haben in dem Moment ja eigentlich keine Rolle, sondern es sind ja in dem Moment dann ja hauptsächlich die Akteure, die ja eigentlich mit dem Fußball was zu tun haben, aber haben halt in dem Moment halt keine Regelkenntnis und das ist halt schon aktiv zu beobachten, aber das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Also das macht jetzt nicht irgendwie Regionalliga, Dritte Liga, macht das jetzt nicht halt. Das muss man halt auch dazu sagen. Also wenn man der Meinung ist, dass das da oben vielleicht irgendwie auch von der Regelkenntnis her besser wird.
Ich glaube,
es wird temporär vielleicht besser. Aber die Diskussionen sind in der Regel die gleichen.
Ich glaube, die beschäftigen sich ja noch weniger mit dem Thema. Also die sind ja...
Ja, also genau, es ist, das Ding ist, vom Verband gibt es halt schon mittlerweile, also erst und zweite Liga ist es für die Teams vor der Saison verpflichtend, dass die mehr oder weniger eine Regelauffrischung bekommen, auch von aktiven Schiedsrichtern am Ende.
Und die Spieler.
Das, ja, genau. Also eigentlich das komplette Team, Spieler inklusive Staff, dass die dann Regeländerungen vorgetragen bekommen. Aber das sind
bestimmt
auch
riesenbeliebte Termine,
ja,
wenn das so steht im Mannschaftskalender.
Das Schönste ist ja immer, man fragt dann ja so, welchen Termin habe ich denn jetzt erwischt? Ist das dann so 13 Uhr direkt nach dem Mittagessen, nach der ersten Trainingseinheit? Dann weiß man, dass halt die Aufmerksamkeit halt gegen Null geht.
Dann liegen die noch da und lass dich nebenbei massieren.
Ja, so schlimm ist es jetzt nicht, aber man weiß halt, okay, die Nudeln im Magen, ne, die werden gerade immer schwerer und irgendwie die Augenlider, ne, die haben halt auch gerade irgendwie, die Gravitation ist nochmal stärker gerade an der Tagesordnung. Ja, aber das ist halt, da versucht man halt schon auch ein Stück weit halt präventiv zu sein, dass man halt im Laufe der Saison halt große Missverständnisse vielleicht auch vermeidet.
Also es ist schon Fluch und Segen, ja. Fußball kann jeder spielen, man hat es relativ schnell, kann man einfach irgendwie mitmachen und ist Teil einer Gruppe. Das ist ja das Schöne und das ist ja auch, was so fast barrierefrei ist. Andererseits wünschte man sich, dass man eine Platzreife machen muss wie beim Golf so ein bisschen, damit so ein bisschen die Aggression rausgeht, ja. Aber dann wäre wahrscheinlich so, dass wäre das für viele eine Barriere, um nicht einzusteigen, ja.
Also ich kann mich an, glaube ich, erste oder zweite Oberliga ja erinnern. Da gab es denn so eine PDF-Datei.
Warte, dein zweites Oberliga-Jahr?
Ja.
Du hast wirklich zwei Einsätze in der Oberliga gemacht?
Drei Jahre.
Ja, drei Jahre, aber nur zwei Einsätze.
Das sind fast 100. Aber schön, wie du bei mir recherchierst.
Ach nee, es war Regionalliga, jetzt habe ich es mit der Regionalliga verwechselt.
Nein, ich weiß, sagen wir, in der Oberliga hat denn der Betreuer, glaube ich,
ach, ich ärgere ihn damit.
Die PDF dann irgendwie in die Mannschaftsgruppe gestellt, war halt sehr lustig, weil er gefühlt hat, die keiner angeschaut. Und dann gab es, glaube ich, in dem Jahr, glaube ich, wirklich eine Unterschied. Gibt es Unterschiede zwischen NOFV und FSA-Richtlinien? Oder ist es das, was vom DFB nach unten durchgedrückt wird, das aktuelle Regelwerk?
Eigentlich soll es schon konsistent sein. Es gibt vielleicht manchmal in der Auslegung, gibt es vielleicht manchmal Unterschiede. Also vielleicht macht es der Landesverband manchmal ein bisschen anders, das kann schon sein.
Also speziell bei den fünf Wechseln, glaube ich.
Da ja, genau, also bei den Wechseln, das ist jetzt vielleicht wirklich so ein Spezialthema, da hat es dann auch gerade jeder Verband vielleicht auch ein Stück weit anders gehandhabt und hat manchmal vielleicht diese Regel, die ja eingeführt wurde, aufgrund vielleicht auch von der Belastungssteuerung her, hat es vielleicht gesagt, nee, nehmen wieder die fünf Wechsel zurück und machen jetzt wieder die drei Wechsel, wie man es halt irgendwie gefühlt die Jahrzehnte vorher kannte.
Ja.
Da gibt es halt schon Unterschiede, aber grundsätzlich sind eigentlich jetzt im Regelwerk, sollte es eigentlich keine großen Änderungen.
Dürfen wir eigentlich so ganz normal offen mit dir reden oder musst du immer ein bisschen Angst haben, dass du vom DFB oder von irgendeinem anderen Verband einen draufkriegst oder sowas? Wie ist denn das? Weil das ist bei Schiedsrichtern ja mal, was ich auch verstehen kann, weil man kann ja, die Welt lechzt ja danach Schlagzeilen hier, so meine Lieblingsportale Tag24 und wie sie alle heißen, die würden ja sogar aus unserem Podcast, wenn du jetzt irgendeinen Böller raushaust, zu Pyro zum Beispiel oder sowas, dann würden die dann eine Schlagzeile, ja, hier, Erik Weißbach, einst war er ein hoffnungsvolles Schiedsrichtertalent, ihn musste machen, verquatscht er sich. Wie ist denn das? Kriegt ihr da eine Schulung? Habt ihr da Anweisungen oder sowas? Wenn du das überhaupt sagen darfst.
Man kann da ja offen drüber reden. Ich finde, man hat da auch festgestellt, dass sich ja das Schiri-Wesen generell ja in den letzten Jahren ja stark auch geöffnet hat, hinsichtlich medialer Präsenz und wie man auch generell mit Medienvertretern oder auch der Presse im Allgemeinen umgeht. Wir haben jetzt keinen roten Faden, ne? Aber wir bekommen schon jetzt vermehrt auch Schulungen, würde ich das auch nicht nennen, aber im Rahmen von Trainingslagern gibt es dann teilweise Bereiche, wo wir dann halt uns mit der Abteilung Medien und Kommunikation halt hinsetzen und wo wir dann verschiedene Themenbereiche vielleicht mal so ein bisschen abwickeln. Vielleicht auch, wie gibt man sich vor der Kamera, wenn man jetzt mal gefragt wird, ob man zu ein, zwei Szenen vielleicht mal Stellung nehmen kann. Oder wie verhält man sich vielleicht auch bei so einem Podcast? Wie verhält man sich vielleicht auch, wenn man ein Interview bei einer Zeitung gibt? Gibt es natürlich keinen Leitfaden, aber es gibt so ein paar Fakten, wo man schon vielleicht für sich selbst auch mitnehmen kann. Ne?
Ist klug, wie so eine Supervision eigentlich. Völlig in Ordnung, so ein Austausch, oder? Mit einem anderen Erfahrungsaustausch, dann sind noch...
Es ist so ein bisschen Erfahrungsaustausch, aber es ist natürlich auch, ich meine, klar, wir in der dritten Liga, wir haben jetzt mit den Medien vielleicht noch nicht so die ganz großen Berührungspunkte, als es jetzt vielleicht in der ersten und zweiten Liga der Fall ist. Das heißt, bei uns ist das vielleicht schon eher noch so ein Learning. Und ich glaube, oben in den Ligen wird dann vielleicht auch schon mal geguckt, okay, was kann man vielleicht optimieren bei ein, zwei Sachen oder was sind vielleicht so Best Practice? Ja, also wo hat man sich wirklich vor der Kamera gut vertreten und was war jetzt vielleicht nicht in Gänze schlecht, aber wo hat man vielleicht hier und da an der Formulierung hätte man vielleicht ein bisschen arbeiten können. Weil es ist ja immer eine Kunst, dass man Leute ja nicht damit langweilt mit dem Fachchinesisch, wie mit dem wir ja sonst so tagtäglich zu tun haben, sondern man muss ja gucken, dass man quasi ja die breite Masse ein Stück weit ja auch abholt, wenn man Szenen bewertet vor der Kamera oder teilweise ja auch so versucht, die Schiedserei in der Presse vielleicht irgendwie auch ein bisschen näher zu bringen.
Dürftet ihr nach jedem Spiel im Profibereich auch unlegitimiert Interviews geben oder habt ihr da strikte Bedingungen, dass ihr...
Immer beim DFB-Präsidenten anrufen.
Ich sag jetzt mal, im Profiverein ist ja so, als Spieler musst du ja zum Beispiel Interviews mit Tageszeitungen oder Magazinen vorher bewerten lassen und dir die Freigabe holen.
Ja, es ist, also so ähnlich läuft das ja bei uns auch.
Okay.
Also jetzt mal... so einen Spieltag mal ausgeklammert, auch wenn wir jetzt eine Anfrage haben von einer Lokalzeitung oder wie auch immer die Zeitung groß sein mag, am Ende wird das natürlich dann gedruckt, bevor es gedruckt wird oder veröffentlicht wird, wird das dann natürlich vom DFB natürlich auch ein bisschen quer gelesen. Es geht natürlich allein darum, dass wir auch vom Wording her ja transparent bleiben. Gibt es ja so Lieblingsthemen, über die man ja immer spricht, so ein Stück weit, da geht es dann um Video Assistant Referee und so den ganzen Spaß. Naja, und da gibt es ja manchmal sagt man ja im Subtext der Videoschiri, manchmal sagt man ja, keine Ahnung, nimmt man ein anderes Synonym. Ja. Und am Ende geht es einfach auch ein Stück weit darum, dass man quasi im Wording korrekt bleibt. Aber jetzt auch, wenn eine Anfrage nach dem Spiel reinkäme und man sagt so, hey, möchtest du dich gerne zu den zwei strittigen Szenen irgendwie äußern, wird das natürlich alles nach Absprache auch ein Stück weit gemacht. Das ist natürlich ganz klar. Alleine aus Selbstschutz, aber natürlich auch, um nach außen hin ein Stück weit auch die Glaubhaftigkeit natürlich auch zu wahren.
Warum bist denn du so durch den Amateurfußball gerast direkt rein hoch in die, also das ist ja gefühlt in wenigen Jahren wirklich passiert, also ratzefatze, oder? Ja. Woran kann das liegen? Bist du wirklich so wahnsinnig gut? Ich habe gehört, dass man auch, wenn man als Schiedsrichter 1,90 Meter groß ist und gut gebaut, du hast ja auch einen athletischen Körper, dass man dann Vorteile hat.
Danke.
Das ist zum Beispiel so... Ich kann mir jetzt einen Foul mehr erlauben, mein Freund. So macht man das.
Nein, die Anmoderation war schon sehr despektierlich. Ja.
Nein, nee, also ist das so, also dass es auch danach geht und dass man dann halt mehr gefördert wird oder so? Dass so ein Schiri halt auch eine bestimmte Körpergröße hat und so? Was ich persönlich...
Ja, du meinst jetzt, was die körperlichen Konstitutionen...
Ja, das habe ich gehört. Also so, dass das halt...
Kann ich auf die Frage antworten?
Mach mal bitte.
Warum willst du auf die Frage antworten, welche Profi-Fragen?
Ich sag dir, wie das ankommt bei den Fußballern und Fußballerinnen.
Du musst... Was ankommt? Meine Frage oder wie er aussieht?
Warum man auf Landesebene so schnell nach oben durchgeschoben wird.
Ach so, okay.
Das war ja die Frage.
Ja.
Auch.
Also das war die Frage, die...
meine Tarnfrage.
Aber man kann die Frage auch noch anders drehen. Wie wirkt denn die körperliche Konstitution vielleicht auch auf den Spieler? Ich meine, da kannst du ja genauso auch drauf antworten.
Ja. Nein, das möchte ich nicht. Also ich glaube, es ist gerade auch in Sachsen-Anhalt so, als ehemaliges Bundesland der DDR, dass man da ja generell nach außen hin in der Wahrnehmung beim DFB ja schiedsrichtertechnisch nicht so gut aufgestellt ist. Das betrifft Sachsen, Thüringen wahrscheinlich genauso. Und ich glaube schon, dass man in Sachsen-Anhalt, auch gerade auch was die Schiedsrichterei angeht, ein Bewusstsein dafür hat, wann wir welche Schiedsrichter nach oben durchdrücken müssen. Und ich sag bewusst durch...
Oben durchdrücken
müssen? Ich nenne es wirklich so, so ist es aber, wie es gefühlt bei den Spielern und in allen Vereinen kommt. Weil man ja aktuell ja im Profibereich... Du wirst es wissen, die Anzahl, ich weiß es direkt nicht, ich würde sagen, der Anteil an Schiedsrichtern aus dem ehemaligen Osten ist marginal bis gering. So, und da versucht man schon auf Landesebene die super Schiedsrichter, die man hat, und dazu zähle ich dich, oder wurdest du gezählt, ja.
Das hat er richtig sich ein Abbild.
Nein, das ist tatsächlich so, die versucht man dann relativ schnell aus diesem FSA, aus diesem Verband rauszudrücken in den NOFV, beziehungsweise wenn noch sogar eine Institution oder zwei.
Kann ich komplett nachvollziehen, finde ich ja.
Das finde ich auch richtig.
Finde ich auch richtig. Wer zu dieser Problematik, die sich ja nicht nur im Fußball abspielt, sondern das hat mit Wirtschaft, das hat mit Politik, das hat mit Bildung und allem zu tun, lest mal ein Buch von einem berühmten Menschen namens Oschmann, Der Osten, eine Erfindung des Westens. Das ist ein sehr, sehr brandheißes Buch, was seit einiger Zeit durch die Seelen der Menschen geistert. Kleine Empfehlung zwischendurch. Hat jetzt weniger mit Fußball zu tun, aber das Problem, was wir hier gerade besprechen, was halt quasi dem zustimmt, was du gerade sagst, das wird da exzellent besprochen. Das bedeutet, du hast ja nicht so viel zu Stunden kommen lassen. Du bist einer von den Guten. Wir dürfen dich heute nicht irgendwie in irgendwelche Verbalfallen locken, damit du irgendwie abgesägt wirst wegen unseres Podcasts. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch mal beim Amateurfußball bleiben. Was vermisst du jetzt schon im Profibereich? Was als Schiedsrichter, was im Amateurfußball irgendwie ein bisschen entspannter oder lässiger war oder lustiger auch oder sowas?
Die kurzen Wege.
Das ist es dann, ja.
Ich hab gesehen, du hast irgendwie 2020 oder 2019 U19-Spiele gehabt in München und Aachen.
Kiel. Da begann quasi so ein Stück weit halt so dieses Warmwerden mit den langen Strecken. Und das setzt sich natürlich jetzt halt fortends durch, ne? Also ich hatte jetzt irgendwie im Laufe der Rückrunde hatte ich jetzt ein Spiel in Saarbrücken. Also es ist halt dann einmal gefühlt von Ost nach West. Da ich glaube, wenn man das jetzt so runterbrechen kann, dann sonst glaube ich die kurzen Wege. Einfach so diesen Genuss zu haben von damals, vielleicht zu wissen, ich setze mich ins Auto und bin in einer halben Stunde am Spielort. Ich glaube, das ist schon was mir jetzt vielleicht nicht fehlt, aber wo ich mir manchmal so sage, krass, das wäre eigentlich auch mal gar nicht so schlecht.
Bequemer. Ja.
Beziehungsweise ist das, man merkt einfach auch, wenn ich jetzt in der zweiten Liga vierter Offizieller bin, zum Beispiel jetzt in Berlin bei Hertha, ist für mich halt irgendwie maximal 2 Stunden. So, das selbst so eine Strecke genieße ich mittlerweile, dass ich halt so sage, cool, das ist für mich halt ein kurzer Weg. Und natürlich, was ich halt alleine aufgrund der aktiven Seite, aber natürlich auch so in den ersten Schritten als Schiedsrichter so diese Mentalität auf den dörflichen Plätzen, so, das habe ich eigentlich immer irgendwie so ein bisschen, ich glaube, früher nie richtig zu schätzen gewusst. Ich glaube, jetzt alleine, wenn man halt so in den größeren Stadien unterwegs ist, hat das halt einen gewissen Charme retrospektiv betrachtet. Und das finde ich eigentlich so cool, dass deswegen genieße ich das manchmal vielleicht, auch wenn ich dann jetzt, keine Ahnung, im Landespokal mal auch unterwegs bin, wo ich dann sage, cool, das ist eigentlich wieder so das, was einem dann so vielleicht nicht so zeigt. Deswegen hat man es gemacht damals, aber das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, ja, genau, da kommt man so ein Stück weit her und dann versucht man das vielleicht auch nochmal besser zu genießen einfach.
Das ist ja exakt, deshalb machen wir ja diesen Podcast. Das ist exakt der Grund, weil dieses heimelige Gefühl, was man in 1000 verschiedenen Varianten, aber eigentlich geht es immer nur auf dasselbe warme Gefühl zurück, was jeder irgendwie hat, wenn er auf so einem Dorffußballplatz oder auf einer unterklassigen Ebene unterwegs ist. Es ist immer irgendwie ein bisschen familiär, es riecht irgendwie immer nach Urlaubsbungalow von früher irgendwie. Also außer da, wo Danny sitzt, es wird behauptet, dass deine Tasche kontaminiert ist. Oder an den nächsten Gebiet sein soll. Stimmt das? Hast du mir das nicht sogar selber gesagt?
Möglicherweise.
Möchtest du nicht mehr drüber sprechen?
Aber das ist dann einzig und allein die Schuld der Fußballschule in der Regel.
Ja, oder weil der Verein die Wäsche halt nicht wäscht.
Der Verein die Wäsche wäscht, Alter, wie geil, das macht man doch selber. Weil du es vorhin gesagt hast, der vierte Offizielle kriegt ja eigentlich das meiste Geld von allen Schiris. Weil er sich zutexten lassen muss und alle rennen zu dem hin und manchmal steht da irgendwie zwischen zwei Trainern, die sich so angreifen und so weiter.
Du weißt ja, ich bin Liverpool-Fan und Liverpool hat gestern Abend die Meisterschaft verspielt. Also wahrscheinlich, also du weißt, meine Thesen sind in der Regel falsch. Ja. Ich weiß, Arsenal hat gewonnen, glaube ich, ja, als Arsenal-Fan. Und auf jeden Fall Jürgen Klopp hat gestern wieder wahnsinnig viel Bedarf gehabt, zu reden. Und er hat ja auch dann die Eigenschaft, dass er wirklich auch bis auf die Millimeter angeht. Ja. Wie ist denn das, wenn da so Profitrainer ist? Der Hertha ist Paul Dardai, glaube ich, Trainer. Der war der andere. Der hat ja auch eine sehr kommunikative
Art. Ich muss da wirklich für ihn im Speziellen eine Lanze brechen. Er wirkt ja immer so, manchmal, wenn man jetzt Interviews oder Pressekonferenzen, da könnte man ja immer denken, dass das vielleicht ein Dialog mit ihm total unangenehm ist, aber ich finde, der hat eine ehrliche und direkte Art und Weise und ich finde, das ist immer bedeutend angenehmer, als wenn es dann vielleicht irgendwann hintenrum halt anders rauskommt. Das stört mich eigentlich dann am meisten. Deswegen ist mein Umgang mit ihm tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr angenehm und hatte da jetzt keine negativen Erfahrungen. Aber klar, ich meine, die ersten Spiele als vierter Offizieller, man hat sich irgendwie so ein bisschen vorgekommen wie so ein Fremdkörper, weil man die Position ja bis dato noch nie begleiten durfte. Die gibt's ja quasi erst ab der zweiten Liga, beziehungsweise jetzt ist ja zum Glück auch in der dritten Liga die erste Saison, wo der Field Offizielle jetzt ja auch am Werk ist. Wurde eingeführt neu. Und da man entwickelt auch sich dort, wie man quasi mit den Trainern umgeht, wie man vielleicht auch deeskaliert, wie man vielleicht auch nicht über jedes Stöckchen, was einem hingeworfen wird, sofort, wie man da drüber springt, dass man halt auch mal links oder rechts liegen lässt. Und das ist aber auch für die eigene Entwicklung eine sehr spannende Rolle, die man da einnehmen darf. Ja. Aber klar,
manchmal gibt nicht das meiste Geld, nicht.
Leider kommt es gibt man
Geld. Du bist jetzt eingestuft in der dritten Liga und bist dadurch befähigt, auch vierter Offizieller in der zweiten Liga zu sein. Mhm. Kommt noch eine Befähigung dazu oder?
Also ich glaube, das auch. Nee, Assistent geht auf der Ebene.
Genau, doch bin ich auch. Ich bin quasi auch schützter Assistent in der zweiten Bundesliga.
Auf Profi-Ebene gibt es sowas gar nicht mehr.
Ja, also es ist ja, da muss man kurz ein bisschen größer ausholen. Es war ja jetzt eine ganze Zeit lang der Fall gewesen, dass auch die Zweitliga-Schiedsrichter parallel Assistent waren in der ersten Bundesliga. Ah,
okay, krass.
Aber dieser Prozess, der nennt sich jetzt ein Stück weit Professionalisierung, wurde jetzt langsam sukzessive abgeschlossen. Das heißt, sukzessive wurde quasi bei Schiedsrichtern gesagt, in der zweiten Liga auch vielleicht aus perspektivischen Gründen, du bist jetzt nur noch Assistent in der Bundesliga und legst aber dein Amt als Schiedsrichter in der zweiten Liga nieder, um natürlich auch so ein Stück weit Plätze zu schaffen, vielleicht für Jüngere, die aus der dritten Liga vielleicht ein bisschen halt auf dem Sprung sind. Und was quasi mich dazu befähigt, oder ich sage, nenn es jetzt mal befähigt, um dein Wort aufzugreifen, ist Assistent in der zweiten Liga zu sein, ist, ich habe ja auch ein Jahr lang war ich Assistent gewesen in der dritten Liga, als ich damals noch Regionalliga-Schiedsrichter war. Und die Leistungen wurden damals im Zuge der Einstufung mit herangezogen, um gesagt zu werden, okay, wir trauen dir auch das Amt des Assistenten in der zweiten Liga zu. Wenngleich es aber auch Drittligaschiedsrichter gibt, die jetzt nicht automatisch in der zweiten Liga auch Assistent sind. Also die sind jetzt nicht zwingend, also es bedeutet nicht immer gleich Schiedsrichter dritte Liga, dass man zwangsläufig dann auch Assistent in der zweiten Liga ist.
Ich finde das total spannend, weil im Endeffekt sind es ja für mich zwei verschiedene
Anforderungen.
Und Anforderungen, ja. Und finde ich ja.
Also zwei verschiedene Klugscheißer.
Nein, gar nicht. Also,
ich glaub, zwei verschiedene Veränderer.
Die Linienrichter dürfen in der Regel nicht viel kommunizieren. Also keine Klugscheißer.
Ey, mir hat die ganze Zeit brennt unter den Nägeln wirklich so.
Das Wort
lernt man eigentlich, wie man die Fahne hochnimmt als Linienrichter oder nicht? Weil mir ist auch gefallen, in den 70er, 80er Jahren, da komme ich her, was in dem Podcast sehr oft erwähnt wird.
Sieht ja nicht so aus.
My man. Da ist das noch so auffällig gewesen. Da haben also bestimmte Linienrichter halt wirklich da fiese Matenten und sowas gemacht. Das fällt jetzt einfach nicht mehr auf. Kriegt ihr das beigebogen, dass man sich da ein bisschen zusammenreißen soll oder sowas?
Das sind Teile der Ausbildung, würde ich das jetzt nicht nennen, aber es sind ja Teile dann auch von Bewertungskriterien.
Kriegst du Feedback, wie du die Fahne hochhältst?
Ja, es klingt immer vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine, man möchte ja auch gewisse Leute vielleicht mal irgendwo in höheren Positionen vielleicht mal sehen. Und das sind ja einfach Schritte, die man im Zuge einer Entwicklung halt gehen muss. Und da wird einem dann relativ, manchmal früher, manchmal später wird halt gesagt, ja, die Fahne war jetzt halt vielleicht nicht akkurat. Dafür steht vielleicht auch so für dieses positiv bekloppt sein, dieses Amt einfach mit der nötigen Ernsthaftigkeit und auch Entscheidungsqualität ausüben zu wollen. Dafür steht die Schiedsrichterei vielleicht auch ein Stück weit. Und man wird da vielleicht für belächelt, wenn man sagt, die Fahne war jetzt nicht akkurat angezeigt.
Hochgehalten.
Ja.
Das ist so richtig. Ja. Hättest du das gedacht? Ich bin gerade total froh, dass ich mich getraut habe.
Ja, aber das ist halt, es ist schon ein Teil auch des Ganzen, damit man halt auch gerade für die spezialisierten Assistenten vielleicht auch, ich meine, guck mal.
Steht das irgendwo niedergeschrieben, wie eine akkurat gehaltene Fahne?
Ja, es ist steht im Regelwerk, zitieren ist schlecht, aber für Abseits zum Beispiel, man denkt ja, man hebt die Fahne und zeigt einfach nur Abseits an. Nein, sondern mit der Fahnenhaltung wird quasi signalisiert, wo auf dem Feld tatsächlich das Abseits stattfand.
Das könnt nur ihr sehen unter euch. Das ist so eine Art schwierige
Einsprache. Ja, wenn man es weiß, dann kann man es beim nächsten Mal auch feststellen. Also es gibt quasi drei Stufen, wenn man das so möchte. Also du hebst die Fahne und dann zeigst du quasi, wenn du die Fahne so hältst, wie man das immer sonst sieht, dann ist das Abseits in der Mitte des Spielfeldes gewesen.
Also im rechten Winkel vom Körper weggestreckt?
Genau. Ja. Wenn man die Fahne so ein bisschen höher hält, dann ist quasi das Abseits ganz am Ende der Spielfeldhälfte gewesen.
Ganz
am Ende. Also quasi am weitesten von dir entfernt als Assistent.
Ja.
Und wenn du die Fahne quasi im ganz spitzen Winkel vor deinem Körper hältst, dann war es quasi so Pi mal Daumen 10, 12 Meter vor dir ungefähr.
Ach so, also auf der gegenüberliegenden Außenbahn quasi ist das weit weg. Und
genau,
so,
richtig. Genau.
Ah, okay.
Das ist wichtig für dich, weil du dann weißt, wo der Freistoß auszuführen ist.
Na, die Regel nagelt mich darauf nicht fest, aber ich glaube, die Regel ist halt damals entstanden, als es noch keine Kommunikationsmittel miteinander gab, um halt den Schiedsrichter auf dem Feld zu signalisieren. Mhm. Weil es geht ja auch darum, wo muss das Spiel fortgesetzt werden. Weil ich meine, innerhalb von einer Sekunde kann der Ball ja auch durch einen Diagonalball irgendwie ja verlagert werden. Aber das Abseits ist eigentlich 40 Meter entfernt. Ja. Und dann, ich glaube, daraus resultiert es ein Stück weit. Aber die Regel, oder das ist keine Regel, aber quasi das gibt es halt immer noch so. Und
auch. Ich habe noch niemals im Fernsehen einen kompetenten Kommentator oder eine Kommentatorin gehört, oder die darauf eingegangen ist oder so. Alter, wenn wir beide demnächst Fußball-EM kommentieren, weil es ist ja, warte eigentlich sekündlich auf den Anruf, dann können wir darauf eingehen und sagen, hier, Dude Weißbach hat uns das gesagt.
Also ich habe jetzt, als du es erwähnt hast, hat es wirklich Klick gemacht, also diese Haltung so wirklich schräg runter, die habe ich schon mal wahrgenommen.
Hast du gedacht, Alter, der hat mich hier noch gegessen?
Der Arm war schwach, ich hoffe, da keine Fahne. Ich sag mal zum Hinrichter, wenn er bei mir absetzt, weil es geht eigentlich gar nicht, weil ich viel zu langsam bin. Es geht wirklich nicht, ja.
Und er ist jetzt wirklich gerade kurz mal ehrlich.
Also nach den beiden Verletzungen umso mehr. Aber es ist echt spannend. Ich habe noch ein paar weitere Fragen vorbereitet. Ich finde das alles sehr spannend. Ich sage es äußerst ungern.
Wir müssen mal so langsam in Situative kommen.
Unglaublich viel gelernt. Schon, was die Schiedsrichterei angeht, und habe jetzt noch ein bisschen mehr Verständnis.
Was der für einen Respekt vor dir hat, der riesen Zettel vor sich
zu maximal vorbereitet. Wir wollen ja neben einem Nischen-Podcast auch einen professionellen Podcast machen.
Ja.
Und da haben wir unsere Mitarbeiter losgeschickt. Nein, Spaß beiseite. Du hast ja einen schmalen Grad. Ich habe gesehen, du hast letztes Jahr gepfiffen Wernigerode gegen Halberstadt. Mhm. Ist ja in dem Fall Landespokal, ein Semi-Amateur-Duell. Wernigerode hat so semi-professionelle Strukturen, Halberstadt, ehemaliger Regionalligist. Jetzt hatten wir gerade gehört, du warst vierter Offizieller bei Hertha. Wie ist denn da für dich die Unterschiede, oder wo sind die Unterschiede am größten, was die Technologie angeht? Ich glaube, in der ersten Liga gibt's ja, oder zweiten Liga gibt's den, wie ist die offizielle Bezeichnung für Videoschiedsrichter? VAR?
Gerne die deutsche Variante
Jetzt bist du in Wernigerode. Mhm. Da gibt's nichts. Wahrscheinlich hattet ihr maximal ein Headset dabei.
Ich hatte mein Headset am Start, ja.
Wie müsst ihr euch denn da umstellen? Also gerade du, weil deine Assistenten sind ja wahrscheinlich keine Assistenten aus dem NOFV oder sogar noch höher, sondern das sind ja wahrscheinlich auf Landesebene.
Ja.
Wie ist das für dich?
Also, wenn jetzt hier so ein Phrasenschwein in der Mitte wäre, würde ich sagen, so der Fußball ist ja erstmal grundsätzlich überall gleich, ne?
Katsching.
Ja, Katsching. Nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich, die Anforderungen eines Fußballspiels, die sind ja wirklich immer gleich. Und es ist ja die Frage, wie geht man damit um? Ich meine, man hat ja natürlich mittlerweile einen vielleicht anderen Umgang mit Spielern auch, weil man auch weiß, dass vielleicht im Stadion auch ein, zwei Kameras mehr am Start sind. Da muss man natürlich sich ein bisschen darauf einstellen. Man muss oben sehr clean pfeifen. Also ich meine, es wird ja grundsätzlich, jedes Vergehen, was man pfeift, wird ja in der Regel mit einer Wiederholung eigentlich dargelegt. Das heißt, man weiß ja sofort eigentlich 5 Sekunden später, dass es ja totaler Blödsinn ist, was man da vielleicht gepfiffen hat oder dass das richtig war. Worauf ich hinaus will, ist, dass man natürlich dann bei Spielen jetzt vielleicht auch auf das Besagte, was du da angesprochen hast, dass man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hat, auch vielleicht mal ein bisschen unsauber zu pfeifen. Aber wenn das dazu beiträgt, dass das Spiel aber in einem gewissen Rahmen bleibt.
Und flüssiger bleibt.
Und flüssiger bleibt, okay. Weil das vielleicht auch die Spieler in dem Moment so verlangen, dann hilft einem das natürlich ein Stück weit. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen der erste Umgang. Und dann das zweite, auch jetzt, wie man dann mit den Assistenten vielleicht ein bisschen arbeitet, die jetzt vielleicht nicht ganz so weit oben eingestuft sind, wie man das selbst ist. Grundsätzlich bekommt jeder von mir die gleiche Kompetenz ausgestattet. Also ich fahre niemanden über die Zunge, sondern die sollen eine Meinung haben, die sollen das sagen, was sie in dem Moment sehen, was sie wahrnehmen, was sie dann auch dementsprechend vielleicht auch als nächste Spielfortsetzung dann gerne haben möchten. Wenn das mir persönlich aber in dem Moment nicht schlüssig genug ist oder mir nicht passt oder nicht in meine Linie passt, dann nehme ich das nicht, dann übernehme ich diese Meinung nicht und lasse quasi in dem Moment weiterlaufen. Oder wenn der Assistent sagt, für mich ist Weiterspielen, aber für mich ist es ein Vergehen, dann pfeife ich trotzdem. Für mich ist halt am Ende, wenn es falsch ist, dann halte ich den Kopf dafür hin. Das ist immer meine Devise am Ende. Aber für mich ist immer wichtig, egal welcher Assistent welche Einstufung hat, oder wie lange ich ihn kenne oder auch nicht kenne und das erste Mal in meinem Leben sehe, das Gefühl zu geben, er ist Teil des Teams, er hat genauso eine Kompetenz. Und das ist halt für mich eigentlich so die oberste Marschrichtung, so ein bisschen, ja.
Denny hat vergessen, sein Handy leise zu machen.
Ist das eigentlich eine Strafe?
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Strafe. Also ich finde den Aspekt wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde nochmal eine Stufe weitergehen. Es ist ja so ein Spiel Wernigerode gegen Halberstadt. Du kommst aus Sachsen-Anhalt, im Harz ein sehr brisantes Spiel. Und du wirst ja sicherlich auch im Profibereich eine Agenda haben, wie du dich auf ein Spiel vorbereitest. Ist das nochmal ein Stück weit anders, wenn du so ein Spiel erwartest, was ja dann unter den Rahmenbedingungen nochmal ganz anders ist als ein Profispiel? Zum einen auch, weil, glaube ich, direkt am Mansberger nochmal eine ganz andere Dynamik ist, die Duelle. Du hast ja auch Spieler bei, die du vielleicht irgendwie kennst oder auf die du vorbereiten kannst. Passiert sowas vor so einem Spiel? Oder gehst du da wirklich komplett neutral rein, also neutral sowieso.
Aber jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
Komplett unvorbereitet, was die Spieler und die einzelnen Persönlichkeiten und Trainer angeht.
Also, um das Letzte aufzugreifen, natürlich kann ich nicht aus diesem Fundus zurückgreifen, was jetzt Spielerinformationen angeht, weiß ich, wie ich es vielleicht in der dritten oder in der zweiten Liga habe, das ist natürlich klar. Und natürlich kenne ich aufgrund einfach aufgrund meiner Dauer der Zugehörigkeit zur dritten und zur Regionalliga natürlich jetzt auch nicht jeden Spieler. Mhm. Gewisse Spieler bleiben aber ihrem Verein treu und kennt man vielleicht dann doch noch von irgendwie 5 Jahren. Da weiß man, okay, Person X kann einem vielleicht das Leben hier und da schon mal schwer machen. Und grundsätzlich zur Spielvorbereitung ändert sich eigentlich nicht viel. Man nimmt das genauso ernst wie jedes andere Pflichtspiel, was man im Ligabetrieb irgendwie absolvieren muss. Weil am Ende, du hast es ja schon angesprochen, man weiß ganz genau, Mansberg, kleines Feld, da sind viele Zweikämpfe zu erwarten, wird viel Emotion dabei sein. Muss man halt auch mal hier und da mal vielleicht mal ein paar Ruhepunkte setzen. Das sind, glaube ich, so jetzt an diesem speziellen Beispiel vielleicht in so Vorbereitungen, die man sich selber, man sagt es sich vielleicht nicht auf, aber das sind so Mechanismen, die im Hinterkopf dann einfach so bei mir dann greifen und man sagt, okay, was brauche ich jetzt, um hier das Spiel ohne große Aufregung über die Bühne zu bringen?
Also so Feld, Emotionen und so weiter, dass man darauf vorbereitet, das kann ich mir schon vorstellen, aber so auf bestimmte auch Spieler, die man im Kopf hat, die man lange kennt und so, rein theoretisch ist das doch juristisch, wenn man das überhaupt so sagen darf, gar nicht richtig, weil du musst doch jedes Mal aufs Neue bei Null anfangen. Ja. Das bedeutet, wenn du ich kann mir vorstellen, dass es vielen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern schwerfällt, bei dem Meister hier gegenüber, weil der seit Jahrzehnten auf den Feldern teilweise für Unruhe sorgt und so. Aber rein theoretisch dürften die nicht sagen, Union Schönebeck kommt und der Piele ist dabei und dann haben die ja schon, weil das ist ja schon eine Art Vorurteil, da geht man ja schon, da hat man ja schon so eine, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Das darf man ja nicht machen, oder? Differenzieren. Das eine ist ja, man ist voreingenommen und das andere ist ja, man geht mit einer gewissen Einstellung, mit einer gewissen Erwartungshaltung ins Spiel. Mhm. Und natürlich darf man nicht voreingenommen sein. Also jeder Spieler hat das gleiche Recht wie der andere Spieler.
Das ist ja sein Glück.
Nein, aber das ist ja am Ende ist es ja für die eigene Spielleitung ist es ja immer wichtig zu wissen, was für Spielercharaktere sind auf dem Feld und was erwartet einen. Das ist am Ende die schon mal eine Basis, die einem irgendwie so eine gesunde Spielleitung irgendwie den Weg ebnen kann am Ende. Und da geht es nicht darum, dass Spieler A weniger machen kann, weil der bekannter ist als Spieler B. Nein, darum geht's nicht. Aber es geht darum, Führungsspieler zu identifizieren, weil diese halt die Mannschaft halt leiten und führen. Und oftmals, wenn man merkt, dass das Spiel vielleicht unruhig ist oder dass vielleicht auch gewisse Spieler eines Teams gerade irgendwie nicht ganz so zugänglich sind für einen Dialog, dann sind genau diese Spieler, die halt eine Führungstätigkeit oder eine Führungspersönlichkeit in diesem Team haben, dann vielleicht der einzige Zugang, der einzige Kanal zu möglichen Spielern.
Danny, du weißt schon, dass es jetzt Kisten sind, die du ausgehen musst mittlerweile.
Aber jetzt ist genau das ja, jetzt ist genau das herausgekommen, auf das ich tatsächlich gehofft hatte, dieses Thema Führungsspieler zu identifizieren. Was ich jetzt feststelle, ist, dadurch, dass wir ja im Schiri-Nachwuchs, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, Herausforderungen haben, hast du natürlich auf Landesebene aktuell auch Schiedsrichter, die relativ jung sind und vielleicht auch nicht die den einen oder anderen Spieler kennen.
Ja.
Da stelle ich halt die Frage, funktioniert das heutzutage noch, dass sich diese jungen Schiedsrichter auch darauf einlassen können, zu identifizieren, wen muss ich auf meine Seite holen? Da zwei Beispiele. Ich bin relativ nah dran bei vielen Mannschaften, weil ich durch den Beruf halt auch viel mit Spielern oder durch auch Trainern spreche, dass es den Schiedsrichtern aktuell nicht gelingt, kommunikativ in den Dialog mit den richtigen Spielern zu kommen. Mhm. Und als ich länger darüber nachgedacht habe, über diese Thesen, ich würde das bewusst als These nennen, wenn ich selber jetzt die letzten Spiele sehe, hast du halt Schiedsrichter, die ich selber nicht kenne, die mich dann aber auch nicht kennen, was nicht schlimm ist, aber die halt nicht identifizieren, alles klar, der hat ja einen relativ guten Einfluss in dem Spiel auf die Mannschaft, auch auf die gegnerische Mannschaft, weil auf Landesebene kennen die Spieler sich, wenn die länger gegeneinander gespielt haben, ist das normal. Die meinen, okay, wenn ich den jetzt auf meine Seite hole, nämlich mit dem Sprecher einen Dialog führe und nicht einen Monolog oder vielleicht auch gar nichts sage, könnte das positiv aussehen. Und da sage ich, was passiert in der Schiedsrichterausbildung, dass da mehr Wert drauf gelegt wird? Oder wird da faktisch kein Wert mehr drauf gelegt?
Ja, was heißt kein Wert mehr? Ich muss ehrlicherweise,
das ist schon zu lange her wahrscheinlich,
passen, ob das überhaupt jemals ein Bestandteil auch von gewissen Lehrgängen war.
Okay.
Ich glaube, so in dem Detail ist das gar nicht, wird das gar nicht behandelt, weil einfach teilweise die Zeit dafür auch gar nicht bleibt. Ich glaube, und das Thema Kommunikation, das ist ja so ein breites Feld, machen wir uns nichts vor. Und dem einen gelingt es eher, dem einen liegt es vielleicht auch eher, vielleicht auch empathisch zu kommunizieren. Und manche versuchen halt irgendwie mit gesenktem Kopf und ab durch die Wand. So, das funktioniert vielleicht noch auf Landesebene, spätestens auf überregionaler Ebene wird das halt nicht mehr funktionieren. Das ist dann halt, aber dann ist halt genau das wiederum negativ. Man versucht, junge Leute zu pushen, man versucht, ein Talent zu entdecken und man versucht, sie natürlich ein Stück weit zu platzieren. Je eher man ja aber schon an den Feinheiten schraubt, desto einfacher wird es denen dann gelingen, auf überregionaler Ebene und darüber hinaus ihre Fähigkeiten einsetzen zu können. Je weniger man aber schraubt, desto mehr wird es denen ja auf überregionaler Ebene schwerfallen, dann mit gewissen Problemen umzugehen. Worauf ich hinaus will, ist am Ende, ich glaube, und dann macht der FSA ja schon relativ viel, zumindest das, was ich so einschätzen kann, aber ich glaube, so Soft Skills im Sinne von auch Psychologie spielt ja genauso auch eine Rolle mit. Ich glaube, solche Soft Skills sind schon wichtig, weil das ist die Basis eigentlich.
Kümmerst du dich da selber drum? Also hast du da so selber mal versucht, entweder YouTube-Tutorials oder zu gucken oder irgendwas anderes aufzunehmen?
Ja, man kommt natürlich, also ich folge jetzt nicht keinem speziellen Podcast oder wie auch immer.
Außer unserem?
Aber, ja.
Also dieser eine hier vielleicht.
Aber wir haben vom DFB haben wir einen Psychologen zum Beispiel, wenn man da irgendwie Bedarf halt hat, kann man da auf denjenigen zugehen. Und ich selber versuche natürlich irgendwo mich selber immer zu challengen und das ist halt gerade auch auf dem Feld eigentlich Wochenende für Wochenende.
Ich habe nicht ohne Grund gefragt. Danny wird jetzt gleich lachen, weil ich weiß nicht, ob ich habe eine gewisse Affinität zum Handball. Hallensprecher SC Magdeburg, erfolgreichste Mannschaft der Welt. klassischerweise oder glücklicherweise kommen auch die beiden besten Schiedsrichter im Handball der Welt aus Magdeburg. Und mit dem Robert Schulz habe ich auch mal gesprochen. Und die haben sich wirklich, die gehen selber zu so einem Psychologen, haben sich ausbilden lassen und der hat von so einem, die arbeiten mit Pferden, der hat mit Pferden gearbeitet. Und die waren so auf einer Koppel, sind dabei gefilmt worden, wie sie mit dem Pferd umgegangen sind oder dass sie einfach nur rangegangen sind und so. Und mussten auch das Pferd mit Augen zu irgendwie führen und was weiß ich nicht alles. Und haben dann mal, so richtig kriege ich es nicht mehr zusammen. Und da hat er das erklärt. Da habe ich gesagt, Wahnsinn. Mhm. Seitdem ist auch mein Respekt vor Schiedsrichter, vor der Schiedsrichterei auch. Ja, also das ist ja nicht nur im Handball, sondern für Fußball natürlich auch nochmal extrem gestiegen. Also wie weit man sich da professionalisieren kann und wie man das aber auch selber machen muss, fand ich schon bemerkenswert.
Muss man auch.
Das finde ich.
Muss man auch. Man muss,
gib dir mal die Nummer, wenn du auch mal mit dem Pferd über die Koppel laufen willst.
Ja, ich meine, da spielen ja so viele Aspekte mit ein. Es ist ja nicht nur die Kommunikation, es ist ja auch, wie trete ich auf, wie ist meine Körperhaltung, wie ist meine Körpersprache. Das ist ja eigentlich so der erste Eindruck, den man ja von einer Person hat. Das ist ja zum Beispiel jetzt mal auf das zum Beispiel umgemünzt, wenn du einen Schiedsrichter siehst, den du noch nie vorher gesehen hast. Du bildest ja ein Bild aufgrund deiner ersten Wahrnehmung. Das heißt, wenn du ja siehst, wie er quasi aufs Sportgelände kommt, wie er vielleicht irgendwie die Platzabnahme macht, da hat man ja schon mal einen Eindruck, ne? Und dann ist man ja schon mal geframed. Man ist ja schon mal erstmal voreingenommen. Man denkt sich ja erstmal seine Meinung. Ohne, dass man von der Person ein Wort gehört hat, ohne, dass die Person schon die erste Entscheidung getroffen hat, ohne irgendwas gemacht zu haben.
Ja.
Und das deckt sich ja so ein Stück weit mit dem Beispiel, was du ja gerade hattest, ne? Mit den Pferden. Ich meine, da spielt ja die nonverbale Kommunikation, die Körpersprache, wie wirke ich auf diese Person oder auf dieses Tier in dem Moment, spielt da ja super mit rein. Und ich meine, wir müssen ja auch als Schiedsrichter jetzt gerade dann auch auf den höheren Ebenen, wir müssen uns ja selber professionalisieren, beziehungsweise werden ja auch ein Stück weit professionalisiert für alles um uns herum, wo in diesem Zirkus, in dem wir uns ja befinden, wird ja alles immer größer, es wird ja alles immer medialisierter, zieht ja immer einen riesigeren Rattenschwanz hinter sich her und natürlich durch die Öffnung der Schiedsrichterei oder des Schiedsrichterwesens gegenüber den Medien sind wir natürlich auch immer mehr im Fokus. Ist alles schick, dann fährst du nach Hause und alles ist cool. Ist nicht alles schick, dann ziehst du dieses Wochenende, dieses Spiel bis in die Mittwoch mit dir rum oder schleppst es mit dir rum und dann hoffst du, dass du das dann halt irgendwann mal abhaken kannst. Und da spielt dann natürlich so ein bisschen die Psyche natürlich auch eine Rolle, ne? Wie kommt man damit klar? Weil dann ist natürlich auch die Kunst, am nächsten Wochenende wieder mit dem nötigen Selbstvertrauen, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstverständnis
eigentlich
eine Entscheidung zu
treffen. Eigentlich ein irrwitziger Plan, jedes Wochenende auf den Platz zu gehen und 22 Testosteron-Affen, allen Respekt und entschuldigt, liebe Fußballspieler, aber letztendlich seid ihr nichts anderes, die da aufeinander und du stellst dich in die Mitte stellen und dann kommen noch die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie mit dazu. Das ist schon wirklich, wirklich absurd. Und was ich halt noch sagen wollte, wie er hier aufgetreten ist, also wie du reinkamst, auch als ich dir unten guten Tag gesagt habe und so weiter. Er hat natürlich eine wahnsinnige Ruhe. Zwischenzeitlich hat hier gerade irgendeiner im Haus, wo unser Studio auch ist, laut Musik angemacht. Du hast einfach total normal weitergeredet. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt oder so. Lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und so. Ist schon, würdest du jetzt wahrscheinlich als arrogant reagieren oder nicht? Oder wie würdest du das machen, wenn du Schiris siehst? Weil du ja immer, du bist ja Schiris gegenüber mitunter ein bisschen
zuvorkommend, höflich. Bestimmend. Nein, also das kann ich tatsächlich nicht.
Stimmt, hat mir gefallen.
Testosteron-Affe ist mir übrigens eingefallen, als ich ihn angeguckt habe.
Also dass man sich ein Urteil bildet über einen Schiedsrichter, das passiert, glaube ich, sogar noch vorher. Also ich setze mich in der Regel selbst in meinem etwas höheren Alter noch immer mit dem Schiedsrichter auseinander, wenn ich mich aufs Spiel vorbereite.
Wirklich? Machst du das?
Ja.
Krass.
Ja.
Also bereitest du dich auf den Schiri vor, oder was?
Obwohl du quasi in dem Moment dann trotzdem mit der Person nichts anfangen kannst. Genau. Du willst einfach wissen,
ich möchte wissen, wer pfeift,
wie alt, wie lange,
genau. Historisch. Ich gucke mir auch die Kartenstatistiken an. Also ich bin da so in meinem trotzdem irgendwie noch professionell, will ich es nicht nennen, aber ich habe da so
Schemen.
Ich gucke mir auch bei der Erwärmung an, wie die drei Schiedsrichter sich warm laufen tatsächlich und gucke mir auch an, wie der Torwart agiert beim Warmmachen der Gegnerische, welchen Fuß hat der.
Okay, das war mir bekannt und auch bewusst, aber das quasi Personen dann gibt jetzt in dem Moment dann du, dass du dann sagst, okay, ich guck mal kurz, wie die Reise sich da irgendwie warm machen, das ist.
Ja, und ich versuche auch relativ schnell im Spiel herauszufinden, wie tickt der Schiedsrichter, weil ich sag mal, wenn du mit dem Schiedsrichter relativ gut kannst und da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, nein, aber es ist in der Regel immer besser, mit ihm vernünftig zu sprechen, weil eine von 10 Entscheidungen dann für dich ausgelegt werden. Das ist, ich weiß nicht, das ist jetzt eine These, die ich habe.
Das, was aber du jetzt wahrscheinlich nein sagen, ist ein gewagter Tipp
gewesen. Nein, Spaß. Aber ich glaube schon, dass eine gute Bindung zum Schiedsrichter und für ein angenehmeres Spiel sorgt. Und ein angenehmeres Spiel heißt auch in meinen Augen für eine solide oder etwas lässigere Leine des Schiedsrichters. Ich glaube schon, ist zu viel Druck im Spiel und zu viel Druck in der Kommunikation hat das Auswirkungen auf das Pfeifverhalten des Schiedsrichters.
Ja, ich glaube, das kann man unterm Strich, glaube ich, so zusammenfassen. Ich glaube, wenn im Spiel relativ viel Hektik herrscht und auf beiden Seiten vielleicht auch eine gewisse Unruhe und Unzufriedenheit, natürlich macht das was mit einem. Man selber hinterfragt sich, was läuft denn jetzt eigentlich gerade verkehrt? Man lässt dann natürlich, währenddessen man diese Gedanken hat, die Lässigkeit auf dem Weg, dieses Selbstverständnis ist dann auf jeden Fall nicht mehr da. Und deshalb versucht man ja auch, eine angenehme Arbeitsatmosphäre in dem Moment her zu schaffen, indem man halt mit Führungspersonen, mit wichtigen Spielern der jeweiligen Teams irgendwie versucht, eine Bindung aufzubauen, Verständnis zu schaffen. Und was mir halt auch immer ganz wichtig ist, wir sind nicht allwissend. Wir versuchen alles zu sehen, wir versuchen alles richtig zu sehen. Aber natürlich geht uns mal ein Pfiff durch die Lappen. Natürlich ist vielleicht mal ein Pfiff auch falsch. Und dann ist es halt auch wichtig zu sagen, hey, pass auf, ja, ich hoffe, du hast dich jetzt wieder beruhigt, aber das Ding war jetzt mal kurz quer, aber grundsätzlich kommen wir hier ganz gut klar, also wir konzentrieren uns jetzt wieder aufs Spielen. Ich finde halt solche Kleinigkeiten, die machen es ja am Ende dann ja auch aus.
Komplett, ja? Ich bin da komplett bei dir. Das, was ich dir auch in den letzten Podcasts immer gesagt habe, wenn der Schiedsrichter das in seiner Wahrnehmung begründen kann, kann ich ja jetzt nicht sagen, hast du ja jetzt Scheiße für. Nein, das ist ja in dem Fall, sagt er dir, Beispiel, er pfeift einen Freistoß, der keiner war, und sagt, ja, könnte vielleicht sein, ich mich Gott sei Dank, um Gottes Willen,
ja. Ja, sehr.
Mal, wenn du mich jedes Mal wegen eines Fehlpasses hier, ich mach's ja auch nicht mit Absicht. Ja, und ein Schiedsrichter ist, glaube ich, auf keinem Niveau, sodass der 101% richtige Entscheidung trifft. Ja. Und dann ist ja für mich im Amateurbereich das Wichtige, dass man auf einer gewissen Ebene mit ein bisschen Empathie darüber sprechen kann.
Total. Und ich meine jetzt gerade ja auch auf Landesebene, ist es ja, muss man ja dazu sagen, man sieht sich ja bedeutend öfter, als es jetzt auf der nationalen Ebene der Fall ist. Und umso wichtiger ist ja der Umgang miteinander.
Das ist, meine, da fällt es einem doch dann aber auch schwer, keine Vorurteile bei oder Voreingenommenheiten so zu haben. Kann ich mir vorstellen, bei Amateurschiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, gerade auch im Stadtverband oder sowas, wo man sich vielleicht natürlich sogar noch so über den Weg läuft oder so.
Natürlich wird ein Spieler sagen, ach du Gott, jetzt pfeift der schon wieder, der hat doch vor 3 Wochen schon
nur so. Der parkt immer bei mir und gehorche zu.
Das sicherlich, sicherlich. Aber was ich ja dann wiederum witzig finde, ist, wenn es diesen Sachverhalt geben sollte, dass ein Spieler das vorm Spiel schon sagt und sagt, ach du Gott, und schlägt die Hände über den Kopf, sagt, jetzt kommt der schon wieder. Und am Ende sitzen sie aber alle draußen und trinken vielleicht irgendwie ein Bier zusammen und sagen sich so, naja, heute war es ja irgendwie wieder bedeutend besser so gefühlt, so auf eine flachsige Art und Weise. Ich finde, das macht ja dann am Ende auch aus. Ich finde, dass jetzt nicht jeder Wochenende für Wochenende übers Feld läuft und irgendwie der Messias ist und alles ist richtig und schön und tralala. Das ist immer eine Wunschvorstellung. Aber das ist ja meistens nie der Fall.
Ich hatte Erlebnisse bei meiner internationalen Alternenkarriere hier so im Stadtdings. Da gab es halt Schiris gerade zu der Zeit. Ich war eine Zeit lang hatte eine relativ hohe Bekanntheit durch meine Tätigkeit im Radio. Und da hattest du schon Sprüche gekriegt. So 4-mal hintereinander abseits, wo du wirklich gefühlt dachtest, also die letzten 3 waren einfach nicht abseits. Und dann guckst du einfach immer nur, im Gegensatz zu Danny bin ich nicht in den verbalen Infight gegangen, sondern ich guck dann halt ein bisschen traurig oder fragend. Und die haben dann halt einfach auch gesagt, na und? Geht nicht überall alles glatt. So, dann kriegst du halt so eine Sprüche, wo du dann so denkst, gegen wen ging's jetzt? Habe ich gestern denn deinen Lieblingsschlager-Scheißsong falsch angesagt oder was? Oder so. Das ist ja, aber sowas ist ja nur im Amateurbereich, auf dem bewegen wir uns ja. Also ist es so, ja, du bist zwar schnell, aber so schnell bist du nicht, weißt du? Also fürchterlich.
Ich schieß mich dann halt tatsächlich immer ein, wenn der Schiedsrichter denn wirklich mit mir auch gar nicht spricht. Und dann,
du fängst dann wirklich an,
ich schieße mich.
Ja.
Also ja, und wenn ich es dann auch noch besser weiß, dann umso schlimmer.
Also
du denkst, du also, weißt, also, das war diese bedachte Vorteilsregel. Das war ein Spiel und da zeigt er halt.
Wenn ich es besser weiß.
Foul von unserer Mannschaft, auch ein klares Foul. Und er zeigt aber ganz klar den Vorteil an. geht der Ball halt im Amateurbereich immer recht schnell wieder ins Aus und dann nimmt er halt den Vorteil zurück und pfeift halt Freistoße. Ich frage ihn halt, Mensch, meiner Kenntnis nach ist das halt so, dass dann kein Freistoß gepfiffen werden darf.
Gleiche Gelbe.
Ja, und hat er ignoriert. Ich habe ihn nochmal gefragt und kannst du mir jetzt dazu deine Wahrnehmung schildern? Und hat er halt keine Antwort parat. Und dann sagt er, lass mich in Ruhe. Also, ist ja bei mir natürlich an der richtigen Adresse. Ja. Und 2 Minuten später die gleiche Situation. Wieder ein Foul von uns. War in dem Spiel wirklich schlecht und hat noch wirklich mehrere Fouls dabei. Und er zeigt wieder Vorteil an. Ich so frage, ist das jetzt Vorteil? Er zeigt jetzt einen Vorteil an oder ist das nur die Richtungsanzeige, die du mir gibst? Da kriegt er mich halt mit. Und das auch in meinem hohen Alter erwische ich mich immer noch dabei, ich glaube, ich komplett drauf einschieße.
Ja.
Das zulasten meines Spiels.
Erik, wir müssen beide mal, so langsam müssen, je mehr wir Podcasts miteinander machen, ich muss mal wieder ein Spiel von dem live angucken, weil, halten wir doch mal fest, schon allein heute, ja. Mhm. Also ich bin langsam, haut schon raus. Dann erzählt, ist er nur mit dem Gespräch mit dem Schiedsrichter beschäftigt und bei der Erwärmung macht er sich nicht warm, sondern guckt zu, was die anderen machen.
Was der Torhüter oder Gegner manchmal
gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie du es auf so eine beachtliche Anzahl von Toren gebracht hast. Die Geschichte, dass du immer nur am Bauch angeschossen wird, die muss wahr sein. Wenn du das jetzt weißt, wie gehst du mit solchen Leuten um? Lass uns doch ruhig mal, darfst du darüber reden, wie du, ob du so Skills hast, dass du so eine Quatscher, so eine überambitionierten Quatscher ruhig stellst irgendwie?
Boah, na, kann man ja sagen. Ich glaube, es sind jetzt keine Skills in dem Moment, sondern es ist einfach, vieles passiert ja immer aus dem Affekt heraus, muss man ja auch dazu sagen. Und, ich finde, wenn man den Spieler kennt und weiß, okay, der neigt dazu, relativ viel reden oder einen relativ hohen Redebedarf zu haben. Da muss man halt immer für sich dann halt ausmachen, okay, ist das jetzt eine Person, die einfach nur kurz mal mir das Leid klagen möchte und danach, zufrieden ist? Dann muss man halt Verständnis zeigen. Oder ist das eine Person, die halt wirklich eine ernsthafte Antwort darauf haben
möchte? Wie ernst du das gerade sagst?
Ja,
das ist schon großartig.
Und ist das eine Person in dem Moment dann so wie Danny, der dann gerne eine Erklärung haben möchte? Und dann muss man halt aber auch in dem Moment darauf eingehen. Und dann ist es halt der falsche Weg, dann diese Person halt zu ignorieren und links liegen zu lassen und vielleicht bei der nächsten Möglichkeit den halt anzubellen und zu sagen, lass mich in Ruhe. Dann verschließt sich in dem Moment Danny dann zurecht, weil halt sein Bedarf nicht gedeckt wurde in dem Moment.
Das ist Wahnsinn, wie bei dir diese ganzen Skills halt rauskommen.
Also, so entspannt.
Du bist ja unglaublich empathisch. Im Übrigen, mein Lieblingsspruch zum Schiedsrichter ist, dass es Empathie nicht im Rewe gibt. Oh,
das heißt aber eigentlich, Empathie gibt's nicht im App Store.
Ja, okay. Aber du bringst ja natürlich gewaltige Skills auch aus deiner in meinen Augen aus deiner beruflichen Laufbahn mit und auch aus deinem Studium, ja, weil du dich halt auch auf Menschen extrem einlassen kannst. Und ich glaube,
ja, das merkt man.
Das ist ein absolutes USP, was du da hast, was dich auch wahrscheinlich jetzt zu den jungen Jahren in diese Rolle gebracht hat, weil unabhängig jetzt, ob Schiedsrichter, Fußballer USP, oder...
unglaublich schöner Punkt. Ja.
Ich wollte auch mal 1, 2, 3 Dinger droppen. Ich finde schon so schlecht hier. Also er ist ja rhetorisch auch noch sehr gut.
Also lieber Erik, dein unglaublich schöner
Punkt. Aber mit USP, das ist
ja, und ich glaube,
musst du beim DFB an? Ey, ich muss jetzt erste Liga machen, weil Danny Pieler hat gesagt, ich habe USP.
Nein, das ist wirklich krass. Und ich glaube, da gibt es ja bei Fußballern, außer mir, wahrscheinlich auch noch extrem Nachholbedarf, ja, was das angeht.
Wenn man bei dir ein Mikrofon dran machen würde, das machen doch manchmal so Leute bei Schiedsrichtern so, dass dann alles aufgenommen wird, was die dann so sprechen oder so. Stehst du auf solche Experimente und was wäre das meistgesprochene Wort oder der meistgesprochene Satz? Kannst du das
reflektieren? Das kann man glaube ich so nicht sagen. Also, weil das ist halt wirklich immer situativ. Und ob ich das wollen würde oder nicht. Ich glaube, manchmal ist es nicht förderlich, das zu wissen oder was man am Ende wirklich halt sagt. Oder dass es manchmal ist es wirklich vielleicht nicht so für die breite Masse auch gemacht. Aber am Ende wird ja selbst bei uns in der dritten Liga wird ja der Funkverkehr ja auch aufgezeichnet. Das heißt, es ist ja am Ende so.
Ah, wie bei den Piloten.
Ja.
Das ist geil.
Und also dritte, zweite, erste wird alles aufgezeichnet und also man kann sich das im Nachgang sogar alles anhören. Das ist ja für uns ja auch eine Schulung. Ist ja genauso, wenn wir jetzt Fehler oder Fehlentscheidungen treffen, ist ja für uns zum Beispiel Teamkommunikation ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
Kann man hören, wie es viel leichter dazugekommen ist?
Genau, dann kann man ja für sich herausfiltern, woran hat es jetzt gelegen, dass man es im Team nicht geschafft hat, zur richtigen Entscheidung zu kommen. Hat man selber als Chef in der Mitte quasi die Kommunikation fehlgeleitet, im Sinne von hat man vielleicht es nicht geschafft, das Hilfesignal auszusenden, dass man dann sagt, hey Assistenten, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Kompetenz und müsst mir jetzt in der Mitte halt helfen. Das ist ja für uns genauso halt zum Zwecke der Schulung auch am Ende. Ne?
Meine Handballschiedsrichterkumpels, die haben mir erzählt, dass die sich, also die sind, ist ja was anderes. Du lernst ja relativ häufig immer mal, kannst du uns gleich sagen, wie oft du neue Leute dann als Linienrichter oder Linienrichterin mit dabei hast und so weiter. Die sind ja beide immer unterwegs, seit Jahrzehnten. Und die haben halt gesagt, dass der Funkverkehr mitunter wie ein Podcast ist eigentlich, dass sie sich auch schon mal sagen, sag mal, bist du da gerade bei dir stolpert oder du, ich sehe gerade, dass es mal wieder aufs Laufband geht oder so. Sowas gibt's bei dir überhaupt nicht.
Na doch, aber manchmal gibt's halt schon auch das so kleine Witzigkeiten, klar. Und es gehört auch dazu. Das pusht ja auch so ein bisschen die Teamchemie am Ende, ne?
Ja.
Also es ist ja auch wichtig, wenn man merkt, okay, vielleicht ist gerade einer mit ein, zwei Entscheidungen, vielleicht ist der Assistent im Moment nicht so zufrieden. Muss man halt immer gucken, dass man so ein bisschen aufheitert.
Der Assistent pusht, ne? Ist nicht zufrieden? Was sagt denn der?
Naja, es ist manchmal, man darf nicht vergessen, die Assistenten haben ja nicht nur die Aufgabe, den Ausball anzuzeigen und in welche Richtung es geht oder ob jetzt auf deren Seite es ein Abstoß oder ein Eckstoß ist, sondern die haben natürlich zu entscheiden, ist das jetzt abseits, ja oder nein. Und die haben natürlich aufgrund des Funkverkehrs, haben die natürlich genauso eine Aufgabe auch, über Vergehen, ja, nein zu entscheiden. Ist es jetzt eine gelbe Karte, keine Karte oder vielleicht sogar eine rote Karte? Also die sind ja genauso ein super wichtiger Bestandteil eines Teams und die können genauso vielleicht mal mit ein, zwei Entscheidungen vielleicht hadern, dass sie jetzt vielleicht denken, ach du Gott, ich meine, die werden ja auch bewertet und wenn am Ende halt rauskommt, es war jetzt falsches Absetzen, wird das halt als negativ angesehen am Ende. Deswegen ist es ja, ne, alle Personen auf dem Feld müssen Entscheidungen treffen.
Das nervt mich im Amateurbereich maximal, dass dieses dieses Headset nimmt auch im Amateurbereich extrem zu. Meine negative Erfahrung ist, dass man während der Spielzeit komplett über den Urlaub erzählt, also die Linienrichter untereinander mit dem Schiedsrichter. Quatsch. Das kommt im Amateurbereich tatsächlich vor, selbst erlebt. Und was für mich halt ein Neuland ist, wo ich halt sage, da weiß ich nicht, ob das halt der richtige Weg ist. Vorm Headset hat ein Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen. Wenn die 40 Meter weit weg war von dem Linienrichter, dann hat der Linienrichter da keinen Impuls gehabt zu. Sei denn, er ist jetzt auf Spielfeld, habe ich aber auch noch nie erlebt. Durch dieses Headset ist es aber tatsächlich so, wie du sagst, dass auch im Amateurbereich sich Linienrichter zu Entscheidungen zu 100%, also bei jeder Entscheidung, ihre Meinung sagen, egal wo das auf dem Platz stattfindet. Damit habe ich halt ein Problem, weil, also zum einen glaube ich nicht, dass man ich weiß nicht, wie man es denn als Schiedsrichter macht, ob man darauf Rücksicht nimmt oder nicht, aber wenn ein Linienrichter, sag ich mal, auf der rechten Seite steht und das Foul ist in der gleichen Hälfte, aber auf der anderen Seite, dann sind das in der Regel so 50 bis 60 Meter oder sogar noch mehr. Und wenn ich dann halt mitbekomme, dass der Linienrichter da extrem Einfluss drauf nimmt in die Entscheidungsfindung des Schiedsrichters, dann weiß ich nicht, ob wir da auf dem richtigen Weg sind, ja.
Das ist halt das, was ich vorhin halt so ein bisschen anteaserte, ein Stück weit auch mit den Soft Skills, wie gehe ich auch in kritischen Situationen, vielleicht in der Kommunikation mit Spielern um, so ein bisschen, ne? Manchen gelingt es halt eher damit umzugehen, manchen gelingt es vielleicht gar nicht, manchen gelingt es halt vielleicht erst ein bisschen später. Und genauso ist natürlich halt mit dem Umgang mit dem Headset. Weil es hat natürlich jetzt natürlich. Ich finde, es ist eine super große Hilfe.
Total.
Aber die größte Hilfe hilft halt nur dann, wenn man sie richtig anwendet. Und was hilft einem dann ein Assistent in dem Moment, wenn der irgendwie versucht, den Schiedsrichter fernzusteuern? Sondern es muss dann halt klare Kompetenzbereiche geben. So natürlich ist der Schiedsrichter der Chef, aber der Assistent hat halt in dem Moment aufgrund seines beschränkten Radiuses halt nur einen beschränkten Kompetenzbereich und soll halt nur dann über seinen Kompetenzbereich mehr oder weniger mithelfen, wenn es die Sache erfordert. Und das ist halt so ein bisschen, ne, nicht jedem gelingt es halt, sich auf neue Sachen halt richtig einzulassen und die auch richtig zu verwenden. Und deshalb muss man halt gucken, ob hier und da vielleicht nicht sogar auch mal so kleinere Schulungen halt Sinn ergeben. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was in einem Rahmen das teilweise gemacht wurde. Ich glaube, ich weiß, dass ein Regionalliga-Kollege von mir, der auch in der dritten Liga Assistent ist, letztens, glaube ich, bei der Verbandsliga-Schiedsrichter auch gemacht hat, quasi wie so eine Art Kommunikationsschulung. Wie verwende ich das Headset richtig an ausgewählten Videoszenen? Das wird halt schon gemacht, aber vielleicht ist es auch sinnvoll, das auch nochmal speziell für jüngere Schiedsrichter zu machen, die vielleicht auch mit einem gewissen Fokus versehen sind.
Wir hatten gerade einen kleinen Cut. Wenn ihr wisst, warum, dann könnt ihr es behalten. Ich will nämlich Erik einen Albtraum einpflanzen, nämlich, dass er eines Tages zum Spiel kommt und wir beide sind seine Linienrichter. Und da könnte ich mir vorstellen, da wär ein Headset einfach unabdingbar.
Ich glaube, dafür bin ich zu langsam als Linienrichter.
Du bist immer nur auf der einen Seite. Stefan, kannst du mal die Seite mitmachen?
Ja.
Das wäre eigentlich lustig, aber für ein Benefizspiel könnte man das immer machen.
Ich wollte gerade sagen, man könnte ja auch so ein Spiel arrangieren, wo die
Rollen, was nicht wichtig ist.
Nee, wo die Rollenverhältnisse relativ klar sind, dass quasi das eine Team nur am Verteidigen ist und das andere quasi immer in der Mitte
stehen bleibt. Kurze Wege, so. Kurze Wege.
Ja.
So das Fieseste, was mal Spieler zu dir gesagt haben oder so, wo du was wegstecken musstest?
Ich hab aufgehört.
Machst du, ist sofort weg, oder? Kannst du das löschen sofort? Ja.
Also da ist schon vieles gefallen.
Dir schon mal einem Spieler gegenüber auch mal eine kleine Entgleisung?
Irgendwann ist halt auch mal bei der geduldigsten Person, und die bin ich, irgendwann ist halt auch mal da ein Ende der Fahnenstange erreicht. Und dann wird halt auch mal der Ton ein bisschen lauter und vielleicht auch mal der Wortlaut ein bisschen rauer. Auch das passiert. Aber
kann ich mir bei ihm übrigens überhaupt nicht vorstellen. Er hat auf alles unfassbar lässig
reagiert. Aber genau diese Facetten machen sie am Ende aus. Also ich finde, man muss ja auch, ich meine, bei Trainern ist es ja das Gleiche. So, man sagt ja immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitschen. Ne? Es ist ja eine Kunst, eine Kabine irgendwie in Schach zu halten, beziehungsweise bei Laune zu halten. Ich meine, Danny kann das bestätigen. Es braucht halt beide Seiten am Ende. Es braucht halt mal ein bisschen Zucht und Ordnung. Und es braucht halt aber auch mal so diese kumpelhafte Art und Weise. Mhm. Genau das erfordert es auf dem Feld genauso. Ich finde, ein Spieler muss genauso wissen, dass man mal ein offenes Ohr hat, wenn er halt Probleme hat, was ich vorhin kurz beschrieben habe. Muss aber auch genauso wissen, dass wenn er über die Stränge schlägt, dass dann halt auch mal der Ton ein bisschen lauter werden kann. Aber am Ende ist das halt nie auf einer persönlichen Ebene. Das ist halt super wichtig, halt hinzuzufügen. Ja, weil so viel, also das verlange ich von den Spielern am Ende immer. Die Spieler verlangen, dass wir super viel Verständnis für die Spieler haben. Und andersrum verlange ich das aber genauso.
Das wäre mal gut, ja. Ich wollte gerade nämlich fragen, was würdest du eigentlich mal ein paar Spielern mitgeben, wir schon mal einen Schiri hier haben?
Das wäre halt ne so dieses gegenseitige Verständnis, das finde ich halt super wichtig. Natürlich, und das ist keine Einbahnstraße, wie ich halt schon sagte, sondern es kommt ja immer darauf an, wie man sich selbst als Person auch gibt. Ne? Aber so dass dieser gegenseitige Respekt, das ist halt für mich so die absolute Maßgabe. Und dann kann man auch immer mal links und rechts ein paar Sachen an sich vorbeifließen lassen, das ist dann überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, so eine solide, respektvolle Basis, das ist das A und O.
Hast du Fußballschuhe an, wenn du da auf dem Platz bist? Also ja. Richtige.
Ja.
Hast du das gerade?
Was hast du denn gedacht?
Es ging jetzt gerade so um Stollen, also ob du richtig krasse Stollenschuhe
hast. Ja, also Stollen, die
schön 18er machst du mal so. Heute wird's heiß. Ich zieh 18er an.
Spitz dich vorm Spiel noch mal an.
Aber nee, eigentlich wollte ich nämlich fragen: Dürftet ihr als Schiri auch diese bunten Schuhe anziehen oder seid ihr angehalten schön einfarbig schwarz? Das sind so Fragen, die mich interessieren.
Ich glaube, es gibt tatsächlich dazu keine Anweisung, aber das macht ja keiner freiwillig.
Ich würde mich so geil,
also das wäre so witzig. Das wäre für mich natürlich gefundenes Fass. Wenn ich sich damit gelben
Schuhe. Mit seinen pinken.
Aber warum? Als Spieler hast du einfach die Fresse zu halten. Ist doch egal, was der für Schuhe anhat.
Ich möchte nochmal einen ernsthaften Punkt aufgreifen.
Ich habe gerade einen ernsthaften Punkt angefasst.
Was wirklich entscheidend ist, was Erik gesagt hat.
Über meine Witze lacht er. So.
Wie es bei den Schiedsrichtern ankommt. Und es ist ja in der Regel nicht so, dass der Schiedsrichter pfeift und gleich auf den Spieler zurennt und ihn anschreit. Und Fußballer oder Fußballerinnen betreiben ja einen Emotionssport. Und da ist bei dem einen oder anderen vielleicht manchmal auch ein bisschen weniger Sauerstoff im Kopf und im Gehirn, zu reflektieren, was ich jetzt auch sage, oder zu antizipieren, was ich sagen könnte. Und ich glaube, das ist genau absolut der richtige Punkt. Wie trage ich mein Leid oder mein Empfinden an den Schiedsrichter heran? Und das ist ja leider auch im Amateurbereich, glaube ich, noch zunehmender als im Profibereich. Da fallen halt Worte, die sind halt irgendwann komplett unter der Schublade. Das muss ich jetzt wirklich bei allem Scherz sagen. Ich habe einen Schiedsrichter beleidigen, das geht für mich halt nicht. Wenn ich ihn persönlich halt angreife aufgrund einer Entscheidung, die er aus einer Wahrnehmung getroffen hat, dann ist das wirklich fehl am Platz. Und auch dann hat der Schiedsrichter das Recht, da entsprechend drauf zu reagieren. Und da würde ich mir sogar wünschen, dass die Schiedsrichter darauf viel härter reagieren. Da schaffen das gerade noch so, also gerade noch so klingt falsch, Die schaffen es dann, irgendwie das noch wegzumoderieren, aber ich glaube, da müssten die Schiedsrichtermeinungen viel, viel härtere Kante zeigen, gerade im Amateurbereich.
Aber da wollte ich gerade fragen, sprichst du dann in dem Moment jetzt so ein bisschen aus eigener Erfahrung, dass du das wahrnimmst, dass das dann...
Möchtest du mehr Härte gegen dich, Danny?
Nein, nicht gegen, also ich schreie ja keinen Schiedsrichter an, ich beleidige auch keinen Schiedsrichter, aber das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, je weiter du nach unten kommst, desto mehr wird das.
Na klar.
Das ist so. Und da würde ich mir von den Schiedsrichtern einfach viel mehr wünschen, dass die da einfach durchgreifen. Wenn der Schiedsrichter auf den Schiedsrichter zu rankommt, oder was pfeifst du für eine Scheiße, das, ich finde, das ist für mich schon ein Maß übertrieben, weil es ist ja nicht so, dass er das mit Absicht macht und sich dem bewusst ist. Und da ist es für mich halt so, da müssen wir mehr durchgreifen.
Ja, es ist halt in dem Moment halt ein schmaler Grat, ne? Für sich selbst abzuwägen, lohnt es sich jetzt noch in die Kommunikation zu gehen oder ist halt in dem Moment der Kanal so oder so dicht?
Ja.
Und ist jetzt in dem Moment sogar eine persönliche Strafe, wie auch immer die Farbe aussehen möchte, halt jetzt irgendwie das Maß der Dinge. Das ist halt immer situativ ein Stück weit, ne? Das muss man halt mal abwägen.
Ja. Aber also, bei manchen Mannschaften wäre dann nach 15 Minuten das Spiel zu Ende.
Ja, aber im Endeffekt wollen wir alle ein faires Spiel haben,
ja,
und betreiben den Sport ja aus Leidenschaft und aus Wille, aus was weiß ich, was dann dazukommt. Und warum muss ich denn denjenigen, der dafür sorgt, dass wir dieses Spiel machen können, denn so anfahren?
Ja.
Der Schiedsrichter kommt mir auch nicht an die Rand, wenn ich ein Fußballspiel, kommt zwar nicht vor, ja, aber er macht's nicht. Ja. Aber da finde ich ja, um mal den Bogen zu spannen und auch ein bisschen Eigenwerbung zu machen, was wir da als Verband in meinen Augen gerade absolut richtig machen, sind diese Deeskalationsschulungen. Mhm. Du wirst das ja wahrscheinlich von höherer Stelle kennen. Beim ÖSA gibt es seit letztem Jahr diese Deeskalationsschulungen für die Schiedsrichter. Speziell, wie gehe ich denn mit so Konflikten um, die auf dem Spielfeld entstehen können, mit Trainern, mit Spielern etc. Findet auch zeitnah wieder statt. Ich finde, da ist man tatsächlich auf dem richtigen Weg, weil man ja auch leider auch Schiedsrichter, die dann vielleicht auch darauf eingehen, was da passiert, emotional mit wenig rationalen Aussagen. Und dann auch da, der nicht der deeskalierende Part sind, sondern der ja vielleicht dann noch drauf wirkt, dass es noch mehr wird, ja.
Danny Piele in der Deeskalator. Ich habe. Das wird ein geiler Film, glaube ich.
Hast du was mit Medien?
Ich versuche ja die ganze Zeit aus dir wirklich schon was zu machen und dich zu vermarkten, aber.
Das ist schwer,
ja. Jedes Mal fällt mir was anderes ein in dem Podcast.
Nein, von daher, ich sehe schon, wir sind beide da auf einer guten Wellenlänge. Wir werden beide echt harmonieren auf dem Platz.
Nee, das würde super passen.
Also müsstest du noch mal in die tiefen Filde von Danny runterkommen irgendwie.
Na, vielleicht komme ich auch mal hoch.
Alter ist übrigens eine schöne Frage. 27, bis wann mussten erste Liga geschafft haben? Wann ist ein Schluss da?
Kann man nicht pauschal.
Aber
ich bin jetzt im zweiten Jahr in der dritten Liga.
Gibt es da so eine Regel irgendwie, wie man?
Naja, eine direkte Regel gibt es nicht, aber wie ich eingangs schon erwähnte, so die dritte Liga ist halt eine Entwicklungsliga.
Oder Strafliga, wie ich sie manchmal nenne. Manche aus der ersten werden ja auch gerne mal in die dritte Liga gesetzt.
Diverse Drittliga-Profis haben in diesem Moment die Gruppe verlassen.
Nein, Strafliga im Sinne von, ich glaube, es gab ein, zwei Schiedsrichter.
Ach so, für Schiris, die irgendwie Mist gebaut
nicht für Spieler, um Gottes Willen, das wäre despektierlich. Auch für die Schiedsrichter, das ist nicht despektierlich gemeint. Aber ach, es gab nee? Ja,
bist
wenn,
du ganz
ich glaube, das ist ja der DFB rigoros, dass er, wenn er Schiedsrichter hat, die da mal ein oder zwei Sachen hatten. Ich glaube, war es nicht dieser eine Schiedsrichter, der Bayern Dortmund gepfiffen hat, der danach in der dritten Liga wieder angefangen hat?
Ja.
Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Aber die Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Jedes Jahr, in der es nicht in die erste Liga geht, ist ja in dem Fall ein verlorenes Jahr für einen Schiedsrichter oder für eine Schiedsrichterin, weil, dank Manuel Gräfe wissen wir ja, gibt es ja ein Enddatum in der ersten Liga.
40 richtig? Oder so, ja? 40? Oder hat er nicht dagegen geklagt oder so?
Es gab dazu ein Gerichtsurteil und es gibt ja per se kein...
Gibt kein Enddatum.
Ich mich auf Tag 24 verlassen.
Sag ich doch. Ich sag dir, hör nicht auf die.
Es gibt tatsächlich.
Gibt ja jetzt, genau. Okay. Es gibt ja jetzt auch das beste Beispiel, ist ja jetzt auch Felix Brüch. Das ist ja quasi so der Vorzeigeschiedster Deutschlands der letzten Jahre, wenn nicht sogar des letzten Jahrzehnts, der sich bei seinem Jubiläumsspiel, wo er quasi alleiniger Rekordhalter wurde in der Bundesliga, sich das Kreuzband gerissen hat.
Ach Gott. Das stimmt.
Und der jetzt sich versucht, in der Reha hart wieder heranzukämpfen und dann anpeilt, wieder den Wiedereinstieg zu finden. Und bei ihm ist das Alter quasi da in dem Moment erreicht, im Sinne von, dass er quasi auch ans Aufhören denken könnte. Mhm. Aber er möchte halt gerne weitermachen, weil ihm das Feuer halt noch ein Stück weit lodert. Und genau deswegen...
Mein Mitgefühl für Herrn Brüch und gute Besserung, aber es ist ein Platz frei für dich. Also muss man natürlich...
Das Thema aufzugreifen, Danny hat natürlich recht. Ich meine, man kann es ganz runterbrechen. Es zählt im Grunde jedes Jahr. Aber es ist natürlich vermessen zu sagen, in 2 Jahren, egal wie gut man ist, ist man jetzt in der Bundesliga, das stimmt nicht. Sondern man muss schon einen gewissen Zeitraum auch seine Erfahrungen in der jeweiligen Liga auch einfach sammeln. Das gehört dazu, das formt die Persönlichkeit, das macht aus einem auch einen besseren Schiedsrichter, weil man sich selber einfach in jedem Spiel, dass man selber als Schiedsrichter pfeift, auch einfach immer wieder weiterentwickelt. Aber klar, das Ziel, ich meine, man hat es jetzt nicht ohne Grund so weit geschafft. Da ist natürlich das Ziel klar vor Augen, dass man da natürlich versucht, den nächsten Schritt zu gehen. Das ist ganz klar.
Also unsere guten Wünsche hast du auf jeden Fall. Wir reden schon echt lange, wir wollten ihn gar nicht so lange machen, den Podcast. Was mir aufgefallen ist, wir waren wahnsinnig viel philosophisch und wirklich auch entspannt reflektierend hier unterwegs. Wir haben sehr lange Passagen an Eriks Lippen geklebt. Ich kenne uns so gar nicht, also dich vor allem nicht. Das fand ich gut. Eigentlich wollten wir ihn ja auch noch konfrontieren mit sehr vielen Feedbacks. Deine Frau hat mir geschrieben, Danny. Ich habe Sprachnachrichten gekriegt. Ich
das jetzt irgendwie für uns.
Ich habe Sprachnachrichten gekriegt, wo es um Absagen von Spielen geht oder nicht und wer warum. Das können wir gar nicht machen. Wir haben hier der Vamos, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, der sich auf der Malle Vamos hat tätowieren lassen. Von dem haben wir einen Originalbericht bekommen und so. Noch diverse Vorschläge auch für Menschen, die wir einladen sollen. Das können wir jetzt alles gar nicht mehr machen. Dann müssen wir einfach auf die nächste Folge vertrösten. Für dich können wir dir nur das Beste wünschen. Ich glaube, Erik Weißbach ist jetzt einer, das ist der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, wo ich mir ein Fußballspiel wegen des Schiedsrichters angucken würde.
Ja, tatsächlich. Ich werde das weiter verfolgen und du bist absolute Werbung auch für unseren Junior-Schiri-Lehrgang.
Unbedingt.
Das ist wirklich jetzt echt mein Interesse geweckt hat mit der Folge von heute, mich mehr mit der Schiedsrichterei, wie ihr sagt, zu beschäftigen, mit dem Schiedsrichterwesen. Also von daher, bewerbt euch, werdet Schiedsrichter, werdet so cool wie Erik, so erfolgreich wie Erik.
Könnten wir dich auch mal gewinnen irgendwann, mal anrufen und fragen, ob du mal, wenn wir mal so junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter motivieren müssen, dass du mal mit hinkommst und wir sagen, guck mal, ist der Erik, der erzählt euch jetzt, wie es wirklich ist als vierter Offizieller.
Ich stehe für solche Sachen immer.
Aber wir kommen dir bestimmt, wir gehen ja bestimmt auf den Geist in nächster Zeit.
Ja,
wir gehen ja bestimmt, das. Machen wir, ja. Also ich komme auch, brauchst keine Angst vor Danny haben.
Also grundsätzlich ist mein Handy immer auf laut. Natürlich habe ich es geschafft, für
die eine Stunde 20 auf leise zu stellen.
Ey, ihr matcht ihr zwei. Das
ist richtig geil. Was sieht am Wochenende nach dem Spiel? Vielleicht abschließend?
Ich habe morgen Regionalliga. Ich habe am Wochenende mal DFB frei. Das gehört auch mal dazu. Das ist ganz normal. Letztes Wochenende war ich in Hannover beim Dennis Aytekin, Viertoffizieller. Das sind auch immer so Erfahrungen, die einen prägen ein Stück weit natürlich.
Wie kommuniziert er mit dir? Ist das dann cool? Lernst du von dem?
Auf Augenhöhe. Ja. Das ist natürlich ein sehr zurückhaltender, reservierter Mensch, aber ist unfassbar witzig, macht Spaß und natürlich im Umgang mit Spielern auch im Sinne der Kommunikation total cool zu beobachten. Und natürlich jetzt wird in allen Ligen irgendwie auf die Zielgerade eingebogen. Also das heißt, jetzt an jedem Spieltag kann sich sowohl oben als auch unten eine Menge entscheiden. Das heißt, für uns jetzt auch immer nochmal die letzten Kräfte mobilisieren, das letzte Fingerspitzengefühl, obwohl ich dieses Wort wirklich gar nicht mag, irgendwie mobilisieren und dann
um dir eine Freude zu machen.
Fingerspitzengefühl.
Ich mag das Wort wirklich nicht.
Fingerspitzengefühl. Ja, ist ja also der Klassiker auf
dem Ja, aber das ist genau das
Fingerspitzengefühl. Oder find deine Linie.
Was haben denn Fingerspitzen mit Schiedsrichterei zu tun?
Na, Fingerspitzengefühl.
Ja, aber ja, das passt das Bild wieder nicht.
Danke.
Da macht man sowas wie chill mal deine Base, find mal deine Mitte. Irgendwie sowas. Wenn man dir eine Freude macht, wenn man dir eine Freude machen will, was ist eine Pfeife? Irgendeine Fox wahrscheinlich hast du, oder? Mhm.
Fox 40.
Fox 40,
ja. Richtig Deep Dive bei euch.
Ja, ne?
Schön.
Wundert mich.
Wo weißt denn du das?
Ja.
Wo weißt denn du?
Das, Danny, dass ich die ganze Zeit so viel mehr weiß als du, das verstecke ich halt hier in dem Podcast die ganze Zeit, weil ich dich so schlecht. Liebe.
Nur drück weg, ja. Drück weg.
Soll ich wechseln? Ja. Hey, musst du besser machen. Erik Weißbach, besser machen. Musst du machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.